Die folgende Sendung wird unterstützt vom Katholischen Fonds für weltkirchliche und entwicklungsbezogene Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit und durch Mission Eine Welt aus Mitteln der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Thema in dieser Stunde: die Entwicklungspolitik in Afrika. Der Kontinent stand im vergangenen Jahr oft auf der Agenda politischer Treffen. So fand im Juni die G20-Afrika-Konferenz in Berlin statt. Dabei kam der Compact with Africa heraus. Anfang Juli folgte der G20-Gipfel in Hamburg. Hierbei erteilte Bundeskanzlerin Merkel der klassischen Entwicklungshilfe eine Absage. Am Ende des Jahres fand dann noch die Weltklimakonferenz statt. Hier ging es unter anderem um eine globale Partnerschaft für Klima- und Katastrophenversicherungen und Risikofinanzierung, um die Leidtragenden des Klimawandels vor dem Ruin zu schützen, wenn es zu Dürren, Überschwemmungen oder anderen Wetterkatastrophen kommt. Ich lasse das jetzt alles mal unkommentiert, denn im Laufe der Stunde werden wir auf das ein oder andere Thema zurückkommen und von Experten bewerten lassen. Wir wollen heute kurz die Entwicklungsgeschichte der Entwicklungspolitik in Afrika aufzeigen und einen Ausblick in die Zukunft wagen. Wir sprechen zunächst mit Dr. Till Warnbeck, Vorstandsvorsitzender der Welthungerhilfe. Gemeinsam mit Terre des Hommes bringt seine Organisation jährlich einen Bericht zur Wirklichkeit der Entwicklungspolitik heraus. Dorothee Klüppel, die bei Miserio den Geschäftsbereich Afrika und Nahe Osten leitet, habe ich nach den Zielen der EU und Deutschlands beim Thema Entwicklungspolitik gefragt und wie sie diese als Mitarbeiterin einer christlichen Organisation einschätzt. Jürgen Nagler, Projektmanager bei der UNO in Addis Abeba, berichtet uns über seine Arbeit und die Ziele der Vereinten Nationen beim Thema Entwicklungsarbeit. Zuletzt hören wir Henning Hinze von ATTAC, der selbst viele Jahre in Afrika zu tun hatte. Er erklärt uns, warum die Zukunft für Afrika düster ist, wenn es weitergeht wie bisher. Ich wünsche Ihnen nun eine interessante Stunde. Am Mikrofon ist Lena Kronauer. Die deutsche Entwicklungspolitik wurde erstmals 1956 im Bundeshaushalt verankert. Dabei war sie neben humanitär-karitativen Motiven besonders von außen- und wirtschaftspolitischen Interessen geprägt. Seitdem wechseln die Schwerpunkte, je nach welt- und binnenwirtschaftlicher Lage, internationaler Strategiedebatte, Entwicklungen in der dritten Welt sowie der öffentlichen Meinung. So stand mal die Exportförderung, mal die soziale Dimension von Entwicklung im Vordergrund. Nach der Energiekrise gab die Regierung Schmidt ab 1974 erneut ökonomischen Eigeninteressen wie der Rohstoffversorgung den Vorrang. Unter Kohl stand neben der Privatinitiative vor allem die Eigenverantwortung der Entwicklungsländer für entwicklungsfördernde Rahmenbedingungen im Vordergrund. Plötzlich waren als Voraussetzung für Kooperationen Kriterien wie Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, politische Beteiligung erwünscht. Diese wurden mit unterschiedlichen Schwerpunkten von den Nachfolgeregierungen beibehalten. Den Interessen Deutschlands als Handelsnation folgend haben alle Bundesregierungen die wirksamere Integration der Entwicklungsländer in eine offene Weltwirtschaft angestrebt. Mittlerweile sind die Stärkung der Zivilgesellschaft und der Ausbau einer Entwicklungspartnerschaft mit der Wirtschaft als entwicklungspolitische Ziele Deutschlands hinzugekommen. Organisatorisches Zentrum der deutschen Entwicklungspolitik ist das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Allerdings sind dessen Kompetenzen sehr begrenzt. Vereinbarungen über bilaterale Hilfe bedürfen der Zustimmung des Auswärtigen Amtes. Die Federführung für Handelsfragen liegt beim Wirtschaftsministerium und über die Mitwirkung im IWF nimmt auch das Finanzministerium international Einfluss. In wichtigen Feldern wie humanitäre bzw. Katastrophenhilfe und globale Umweltbelange ist das BMZ lediglich beteiligt. Terre des Hommes und die Welthungerhilfe bringen seit 1993 jedes Jahr einen Bericht zur Wirklichkeit der Entwicklungspolitik heraus. Darin wird die deutsche Entwicklungspolitik kritisch analysiert, seit 2 Jahren unter Berücksichtigung der Anforderungen der 2015 beschlossenen UN-Nachhaltigkeitsagenda. Fazit: Als Vorreiter für eine gerechte Weltordnung im Sinne dieser Agenda 2030 hat die Bundesregierung bisher keine gute Figur gemacht. Dr. Till Warnbeck, Vorstandsvorsitzender der Welthungerhilfe.
Also zumindest ist der Enthusiasmus der Vergangenheit ein bisschen verpufft. Wir hatten das Gefühl in den letzten Jahren, dass das Thema Nachhaltigkeit sehr stark auf der Agenda war der Bundesrepublik, haben allerdings das Gefühl, dass wir da nicht gut genug nachgehalten haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Vor einigen Jahren hat sich die Bundesrepublik zusammen mit den G7-Staaten verpflichtet, 500 Millionen Menschen aus Hunger und Armut zu holen. In Taormina im letzten Jahr, als sich die G7-Runde wieder getroffen hat, haben Sie dieses Versprechen schlicht ignoriert. Da ist zu wenig nachgehalten worden.
Warum wird da zu wenig getan?
Es hat, glaube ich, immer mit Prioritätensetzung zu tun. Ich muss vorweg schicken, vieles, was die letzte Bundesregierung gemacht hat, finden wir durchaus gut. Es gibt einen stärkeren Fokus auf Hunger und Armut. Es gibt einen stärkeren Fokus auf sogenannte ländliche Entwicklung. Das ist insofern wichtig, als 3 von 4 Hungernden auf der Welt auf dem Land leben. Das Bundesministerium für Zusammenarbeit, das Entwicklungsministerium, hat ein eigenes Programm geschaffen. Das nennen sie Sonderinitiative Eine Welt ohne Hunger. Das ist alles gut und das geht alles in die richtige Richtung. Was wir aber auch merken ist, es geht nicht schnell genug. Auch da gebe ich Ihnen ein Beispiel. In den letzten Jahren hat der Hunger abgenommen. Das ist ein gutes Zeichen. Der Anteil der Hungernden auf der Welt ist zurückgegangen, 10 Jahre hintereinander. Wir wissen, dass es geht und wir wissen, wie es geht. Im letzten Jahr hat die Zahl der Hungernden wieder zugenommen. Und das ist eindeutig das falsche Signal. Und da muss man schnell gegensteuern.
Haben Sie eine Erklärung, warum der Hunger wieder zugenommen hat, wenn doch eigentlich die Handlungsmaßnahmen der letzten Jahre zumindest recht erfolgreich waren?
Da hat man immer ein Spiel von Licht und Schatten. Generell ist Entwicklungszusammenarbeit eine Erfolgsgeschichte. Und auch die Welthungerhilfe ist eine Erfolgsgeschichte, denn es hat sich viel getan in den letzten Jahren. Es geht vielen Menschen besser. Der Anteil der Hungernden hat sich halbiert von 1990. Und das ist alles gut. Und das ist häufig ja auch den Menschen gar nicht so bewusst, dass es besser wird, dass die Welt besser wird. Aber es gibt immer wieder Rückschläge. Entwicklung ist immer 2 Schritte vor, 1 zurück. Und das, was uns im letzten Jahr so stark beschäftigt hat, und deshalb ist die Zahl der Hungernden auch wieder hochgegangen, ist das, was ich die 3 Ks unserer Arbeit nenne. Kriege, Krisen, Klimawandel. 60% der Hungernden der Welt leben in Konfliktregionen, in Kriegsregionen. Und da müssen wir besser werden, Konflikte und Kriege politisch zu lösen, diplomatisch zu lösen, denn nur da, wo Frieden herrscht, kann es auch genug zu essen für die Menschen geben.
Sie fordern im aktuellen Bericht zur Wirklichkeit der Entwicklungspolitik eine zeitgemäße Entwicklungspolitik. Was würde das denn dann in Ihren Augen bedeuten?
Zeitgemäß bedeutet immer, dass man sich vor Patentrezepten schützt, dass man nicht meint, dass ein Ansatz alleine funktionieren kann. Entwicklungspolitik ist immer das Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Elementen. Auch da gebe ich Ihnen ein Beispiel. Wir wissen mittlerweile, dass Politik allein Entwicklung nicht bringen kann. Wir wissen, dass Hilfsorganisationen allein es auch nicht machen können. Wir wissen, dass Wirtschaft allein, Privatwirtschaft es nicht bringen kann. Aber zusammen Politik und Hilfsorganisationen und Privatwirtschaft mit Forschung und Entwicklung zusammen, das kann funktionieren. Das bedeutet zeitgemäße Entwicklungspolitik. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, was auch zeitgemäß ist. Mehr Innovation, mehr neue Lösungswege. Im letzten Jahr gab es eine unglaublich furchtbare Dürrekatastrophe in Ostafrika. Und die Weltgemeinschaft hat versagt in der Reaktion. Wir wussten, was kommen würde. Und wir haben es nicht geschafft, frühzeitig, rechtzeitig Gelder zur Verfügung zu stellen. Es gibt mittlerweile gute Ansätze, zum Beispiel von Klimaschutzversicherungen, wo man eine Versicherung abschließt, die beginnt auszuzahlen, zum Beispiel, wenn der Regen ausbleibt oder wenn der Sturm beginnt zu wüten. Also zu einem Zeitpunkt, wo der Schaden noch nicht eingetreten ist. Und eine zeitgemäße Entwicklungszusammenarbeit bedeutet eben auch, in solche Instrumente zu investieren, die frühzeitig das Geld zur Verfügung stellen, vor der Krise und eben nicht nach der Krise.
Würden Sie sagen, es wurde zu lange weggeschaut oder zu lange der Entwicklung entgegengesehen? Hat sich da in den letzten Jahren zu wenig getan?
Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Ich denke, dass das Bewusstsein durchaus da ist und das Bemühen auch durchaus da ist. der Etat zum Beispiel für Entwicklungszusammenarbeit ist in Deutschland in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Das ist gut und das begrüßen wir. Das Problem ist, dass wir darüber vernachlässigt haben, den ärmsten Ländern mehr zu geben. Der Anteil der Hilfe, die Deutschland leistet, für die ärmsten Länder der Armen ist immer weiter zurückgegangen und ist jetzt auf dem niedrigsten Stand seit 2009. Das ist eine Beobachtung, die wir dazu nutzen, zu fordern, dass es zu einem Umdenken kommt, dass die ärmsten Länder nicht abgehängt werden, denn da sind die Probleme am größten und da muss auch die Hilfe am größten sein.
Aber vielleicht ist das Geld einfach nicht mehr da, um zu helfen.
Das Geld ist da. Es gibt durchaus einen Aufwuchs in den letzten Jahren. Die Wirtschaftsleistung von Deutschland ist gut. Übrigens wird das auch durchaus gewollt von der Bevölkerung. Es gibt eine Umfrage des Allensbach-Instituts, die zeigen, 80% der Deutschen sagen, es ist unsere moralische Pflicht, mehr zu tun gegen Hunger und Armut. Die Welthungerhilfe hat alle Kandidaten für die Bundestagswahl angeschrieben und sie gefragt, wie wichtig ihnen Hunger und Armut ist. 91% aller Kandidaten haben sich dafür ausgesprochen, mehr Geld für Entwicklungspolitik auszugeben. Also das Geld ist da. Es ist nur die Frage, wofür es eingesetzt wird. Und unsere Forderung ist weniger Fokus auf ein Land wie China zum Beispiel, den größten Empfänger deutscher Entwicklungszusammenarbeit, dafür mehr Fokus für die wirklich armen Länder, die sich aus eigener Kraft nicht leisten können.
Soweit Till Warnbeck, Vorstandsvorsitzender der Welthungerhilfe. Der neueste Bericht zur deutschen Entwicklungspolitik, der Ende letzten Jahres herauskam, bezieht sich auf das Jahr 2016. Nach den zuletzt verfügbaren Zahlen sank die staatliche Entwicklungszusammenarbeit mit 2,34 Milliarden Euro im Jahr 2015 auf den niedrigsten Stand seit 6 Jahren. Die Hauptempfänger deutscher Zuwendungen sind, wie eben schon gehört, Schwellenländer wie China und Indien, während nur ein Land aus Afrika südlich der Sahara dabei ist: Südafrika. Die Entwicklungspolitik in Afrika ist Thema bei LoRa München in dieser Stunde. Wir sprechen jetzt mit Dorothee Klüppel, die bei Miserio den Geschäftsbereich Afrika und Nahe Osten leitet. Ziel der Organisation ist die Reduzierung von Armut. Jeder sollte gleichberechtigten Zugang zu Bildung und Wohlstand haben. Und welches Ziel hat Deutschland?
Deutschland hat im Verlauf 2017 verschiedene Ansätze lanciert, mit denen Afrika stärker in den Blick genommen werden sollte. Das haben wir natürlich sehr begrüßt. Das BMZ beispielsweise veröffentlichte einen sogenannten Marshallplan mit Afrika. Im Vorfeld des G20-Gipfels gab es dann ein Papier, schwerpunktmäßig von den Finanzministerien, Compact with Africa. Das Wirtschaftsministerium hat dann noch ein weiteres Papier zu Afrika veröffentlicht. Ich sag mal so, der Marshallplan mit Afrika beispielsweise, der fordert faire Chancen für unsere afrikanischen Partner, einen Stopp von schädlichen Exporten, er fordert den Übergang vom freien Handel zum fairen Handel und damit greift er natürlich ganz viele der Dinge auf, die uns auch wichtig sind und für die wir uns auch hier politisch in Deutschland stark machen. Und damit ist Deutschland mit dieser wertebasierten Perspektive auf die Zusammenarbeit mit Afrika auch sicherlich in unserem Sinne weiter als andere EU-Staaten.
Ich höre aber so ein bisschen raus, dass das nicht alles ist, beziehungsweise dass Sie auch mit der Politik nicht so ganz einverstanden sind.
Es gibt natürlich Kritikpunkte an verschiedenen Stellen. Wie das dann konkretisiert wird, ist eine wichtige Frage. Für uns geht es um die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen in Afrika, auch unabhängig von der aktuellen Flucht- und Migrationsdebatte beispielsweise. Das ist für uns diese Verbesserung der Lebensbedingungen eine der zentralen Herausforderungen im 21. Jahrhundert. Und wir sehen kritisch, dass in der aktuellen Debatte langfristig angelegte Entwicklungszusammenarbeit jetzt verstärkt gesehen wird als Mittel zur Abwehr von Flüchtlingen und von Migranten. Das ist eine gewisse Instrumentalisierung der Entwicklungszusammenarbeit, die aus unserer Sicht auch in die falsche Richtung geht. Auf der einen Seite sind Menschen schon immer migriert und muss man kritisch sagen, wenn Migrations- und Fluchtrouten blockiert werden, dann wählen die Menschen andere Wege, die sind häufig sehr viel gefährlicher. Auf den Weg machen sie sich trotzdem. Und deswegen muss es immer egal welche Politik und welches Papier von welcher Regierungsstelle man in den Blick nimmt, muss es daraufhin überprüft werden, ob es wirklich dazu dient, den Menschen Perspektiven vor Ort zu schaffen. Beschäftigungs- und Ausbildungsprogramme sind da notwendig.
Haben Sie das Gefühl, dass die wirtschaftlichen Aspekte zu sehr im Vordergrund stehen in der Flüchtlings- bzw. in der Entwicklungspolitik von Deutschland und der EU?
Die wirtschaftlichen Interessen muss man nochmal auch dann loslösen von dem, was Sie jetzt sagten, Flucht- und Migrationsursachen. Da gehen verschiedene Diskussionen natürlich auch zusammen, hängen miteinander zusammen. Man muss sie aber getrennt angucken. Wenn es um die Wirtschaftspolitik geht, gibt es auch eine lange Historie der europäischen Staaten, sage ich jetzt mal, der starken Wirtschaftsnationen mit Afrika. Viele afrikanische Länder verfügen bekanntermaßen über reichhaltige Vorkommen an Rohstoffen und seit Kolonialzeiten sind die dortigen Ressourcen zum materiellen Wohl, muss man sagen, der Kolonialstaaten und dann auch der führenden Wirtschaftsnationen ausgebeutet worden. Zunehmend gewinnen jetzt viele der Gesellschaften in verschiedenen afrikanischen Ländern auch als Absatzmarkt an Attraktivität. Und in Zeiten von eigenem Wunsch nach Wirtschaftswachstum hier bei uns in Deutschland, hier bei uns in Europa, stehen natürlich auch die eigenen Interessen für die starken und entwickelten Länder im Fokus. Da sind viele Politikfelder zu Recht, aber auch zu Unrecht, je nachdem, wie man es betrachtet, darauf ausgerichtet, der eigenen Gesellschaft Vorteile zu verschaffen. Das Wichtige ist aber aus unserer Sicht, die eigenen wirtschaftlichen Interessen im Sinne auch eines weltweiten Gemeinwohls zurückzustellen. Wir finden, es ist ethisch und moralisch verpflichtend und es ist letztendlich auch für das Überleben in der einen gemeinsamen Welt notwendig. Also da stehen wirtschaftliche Interessen gegen das Weltgemeinwohl, das darf nicht gegeneinander ausgespielt werden. Und vielleicht ist deswegen das Thema Flucht und Migration auch ein so brisantes, weil es an dieser Stelle wirklich zusammentrifft. Wenn der Unterschied zwischen Arm und Reich immer größer wird und immer augenscheinlicher zutage tritt, dann zeigt sich eben auch, dass diese Stabilität, diese vermeintliche Stabilität nicht auf Dauer zu halten ist. Dann machen sich eben Menschen auf den Weg und das führt dann bei uns wieder zu großen Sorgen, zu großen Sorgen vor allen Dingen auch, was unsere eigene wirtschaftliche Entwicklung angeht.
Was mich in meiner Recherche mehr erstaunt hat oder was mir da erst bewusst geworden ist eigentlich, ist, dass wir sehr viel von Europa aus, von Deutschland aus nach Afrika exportieren, afrikanische Produkte im Gegensatz dazu bei uns aber kaum ankommen. Was ist denn diese Begründung für diese One-Way-Handelsbeziehung? Gibt es da überhaupt einen triftigen Grund oder warum schottet sich die EU da so ab?
Zum einen ist da die Historie einfach nochmal zu sehen, die ich eben schon erwähnte, Afrika als der Rohstofflieferant. Die Schritte der Verarbeitung fanden schon seit vielen Jahren in anderen Ländern statt, also nicht in der Herkunftsregion, wodurch natürlich auch ein Großteil der Wertschöpfung in Europa, in China landet und nicht zurückgeht nach Afrika. Und dann auf der anderen Seite Afrika als Absatzmarkt. Das führt eben zu dem, dass der afrikanische Markt überschwemmt wird durch Produkte, die vor Ort auch gut herstellbar wären. Aufgrund von beispielsweise Subventionen in der Landwirtschaft, die die EU gewährt, sind zum Teil die einheimischen lokalen Firmen, kleinste Familienbetriebe zum Teil in Afrika, nicht konkurrenzfähig. Wenn man etwas im großen Stil produziert und dazu auch noch Subventionen bekommt, kann man es günstiger, viel günstiger auf den Markt bringen, als wenn es vor Ort mühevoll erstellt wird. Und das macht die Absatzmärkte kaputt. Es nimmt die Absatzchancen für kleine Unternehmer in Afrika weg, die sich einfach nicht dagegen wehren können. Dazu kommt dann noch, dass häufig etwas, beispielsweise Hähnchenteile aus der EU als modern gelten bei der konsumierenden städtischen Bevölkerung und attraktiver sind als vielleicht ein lokal produziertes Hähnchen, was aus der ländlichen Umgebung einer großen Stadt kommen würde. Und mit den sogenannten europäischen Partnerschaftsabkommen dringt die EU eben auf eine radikale Öffnung auch nochmal der afrikanischen Märkte und den Wegfall von Importzöllen. Und das wird aus unserer Sicht die Situation einfach nochmal verschärfen, verstärken für die afrikanischen Länder. Denn wir haben es hier nicht mit einer Partnerschaft auf Augenhöhe an der Stelle zu tun, weil einfach die Verhältnisse sehr asymmetrisch sind. Die Wirtschaft ist sehr viel weiterentwickelt natürlich in den europäischen Ländern als in Afrika. Deswegen muss es aus unserer Sicht möglich sein, auch für die afrikanischen Länder da Schutzzölle zu erheben, um sich eben gegen diese Überschwemmung ihrer Märkte zu schützen.
Aber ist eine Öffnung der Märkte nicht, also ist es nicht auch eine Chance für die afrikanischen Unternehmen und Produzenten, dass sie leichter exportieren können, wenn es nicht mehr so viele Barrieren gibt?
Viele afrikanische Länder sind in der Tat in hohem Maße abhängig von Exporten und Importen, aber es werden nach wie vor häufig vor allen Dingen Rohstoffe exportiert und die schaffen kaum Wertschöpfung im Inland. Die Frage ist deshalb, wie der Außenhandel zu nachhaltiger Entwicklung beitragen kann. Und in diesem Zusammenhang kann es sinnvoll sein, Sektoren, die heute oder zukünftig für Industrialisierung der Beschäftigung wichtig sind, auch befristet einfach nochmal mit Zöllen zu schützen.
Das war Dorothee Klüppel, Leiterin des Geschäftsbereichs Afrika und Nahe Osten bei Miserio, die uns unter anderem einen Umriss der europäischen Ziele und Tendenzen der Entwicklungspolitik gab. Werfen wir nun einen Blick auf weltweite Aktivitäten in diesem Bereich. Jürgen Nagler ist Partnerschaftsberater für das Entwicklungsprogramm der UNO in Afrika und ist dafür in Addis Abeba, der Hauptstadt von Äthiopien.
Die UNO hat Länderbüros in allen afrikanischen Ländern, 54 an der Zahl. Und es geht darum, dass wir die Länderbüros darin unterstützen, wie sie die nachhaltige Entwicklung in diesen afrikanischen Ländern unterstützen können. Das ist sozusagen auf der nationalen Ebene und dann auf der regionalen Ebene arbeiten wir mit der Afrikanischen Union, sozusagen dem Gegenstück der EU, zusammen, was regionale Initiativen angeht. Und das Entwicklungsprogramm der UNO deckt weitgehend alles ab, was sich in den Sustainable Development Goals befindet, sprich nachhaltige Entwicklung, Umweltschutz, Frauenrechte, HIV-Bekämpfung, allen voran der Armutsbekämpfung, kann man sagen.
Wie geht die UNO da vor? Also das ist ja ein unglaublich facettenreiches Unternehmen, sage ich jetzt mal. Ja, also wie arbeitet die UNO? Können Sie uns das erklären?
Ja, also ich bin da jetzt, glaube ich, knapp 10 Jahre dabei und man lernt immer Neues dazu auch, weil es, wie Sie sagen, facettenreich und auch vielschichtig. Man arbeitet nämlich auf globaler Ebene, vielleicht fange ich da mal an, also die UNO in New York mit Hauptsitz dort, bringt all die 193 Mitgliedstaaten zusammen, um einen Konsens zu finden, was denn die großen brennenden Themen der Welt angeht. Sei es Klimaschutz oder wie soll man Armut bekämpfen, wie soll die Wirtschaft so wachsen, dass man die Umwelt nicht zerstört. Also da gibt es natürlich riesige Meinungsunterschiede. Und die UNO ist der Raum oder die Plattform, wo man diesen Dialog zwischen diesen Ländern führen kann, um gemeinsam sich Ziele zu setzen, eben wie diese SDGs. Wird manchmal kritisiert als Talkshop oder als Redeklub, ist aber unheimlich wichtig, weil wenn die Länder nicht miteinander reden würden, würden sich vielleicht die Kopfköpfe einschlagen. Auf regionaler Ebene, habe ich ja kurz vorher erwähnt, auf der Afrika-Seite helfen wir diesen afrikanischen Staaten, sich dann für ihren Kontinent eine Agenda zu setzen. Da schauen wir ebenso, dass wir dabei unterstützen, dass die Länder kooperieren. Viele dieser Problematen sind ja grenzüberschreitend. Sagen wir mal, Terrorismus, Armut, Dürren, Klimawandel hält ja nicht an der Grenze an. Insofern ist da dieser internationale Austausch schon sehr wichtig. Und dann geht die UNO bis auf die nationale Ebene, wo man, jetzt nehme ich mal Äthiopien als Beispiel, weil ich da zurzeit lebe, dann auch in die unterschiedlichen Regionen, das ist auch ein großes Land, geht. Und wenn es zum Beispiel zu einer Dürre kommt, dann zum Beispiel Nahrungsmittel zur Verfügung stellt oder schaut, dass in der Landwirtschaft solche Produkte angebaut werden, dass die Bauern eben dann sich einen Lebensunterhalt schaffen können. Also das sind so die ganz, das sind mal die drei Ebenen. Das ist dann von Land zu Land auch unterschiedlich, wo die Schwerpunkte liegen und wo auch die jeweilige Länderregierung die Arbeit der UNO anfragt.
Das heißt, die UNO kommt nur, wenn sie angefragt wird?
In aller Regel schon. Also es macht wenig Sinn, sich dem Willen eines Landes entgegenzusetzen. Also ich meine, bei UNO-Friedensmissionen mag das schon ein bisschen anders sein, dass der Sicherheitsrat Dinge bestimmt und dann auch von oben das Mandat hat, da einzuschreiten. Aber üblicherweise, allen voran in der Entwicklungszusammenarbeit, geht es eben wirklich um diese Zusammenarbeit.
Wie ist es denn dann, wenn aber jetzt in diesem Land, das eben die UNO anfragt, ein Diktator herrscht? Ist ja jetzt in Afrika nicht unselten, sage ich mal. Sagt dann die UNO, ja, nee, mit dir jetzt nicht? Oder geht da das Wohl der Landbevölkerung vor?
Ja, da wird es natürlich schon knifflig. Die UNO versucht in aller Regel schon irgendwelche Mittel und Wege zu finden, diesen Kommunikationskanal aufrechtzuerhalten. Also die UNO ist letztendlich der Konsensfinder. Andere Länder oder Vereinigungen, das heißt die EU, USA, England etc., können da einseitig natürlich mehr Druck aufbauen, können Hilfsgelder einstellen, Sanktionen etc. Die UNO versucht in aller Regel schon wirklich, die Brücken aufrechtzuerhalten, um auch den Menschen in den Ländern tatsächlich noch zu helfen.
Jetzt ist die UNO ja ein unglaublich großes Konstrukt. Also ich habe das mal nachgeschaut. Es gibt hier irgendwie 6 Hauptorgane, 24 Nebenorgane, 17 Sonderorganisationen. Also schon allein die Zahlen machen schwindelig. Ist das nicht unglaublich unübersichtlich und schwerfällig? Also es gibt ja auch oft die Kritik, dass hier ganz viel nicht vorwärts geht, weil die Strukturen so schwierig sind und so groß. Ist das ein gültiger Kritikpunkt oder sagen Sie, nee, wir brauchen das so riesig?
Teils, teils. Also ich komme aus der Privatwirtschaft und insofern will ich Dinge auch immer sehr effizient haben und effektiv und alles muss natürlich so gut wie möglich funktionieren. Insofern gibt es da schon Handlungsbedarf, Bürokratie abzubauen und Dinge schneller und einfacher zu machen, zum Beispiel das Internet besser zu nutzen, andere Kommunikationskanäle mit jungen Leuten aufzubauen etc. Andererseits ist die UNO nicht teuer. Das ist, man muss das einfach ins Verhältnis setzen. Wenn man natürlich liest, irgendwelche Milliarden hier, Millionen dort, klingt das viel. Wenn Sie das mal ins Verhältnis setzen zu den Militärausgaben, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Das Ziel aller Länder, für die Entwicklungshilfe 0,7% des Bruttoinlandsprodukts zu geben, wird nur von den allerwenigsten Ländern erreicht. Die meisten Leute denken, dass Deutschland 5, 6, 7% für Entwicklungshilfe in andere Länder geben würde. In Wirklichkeit sind es keine 0,7%. Also das Verhältnis gesehen ist wirklich verschwindend gering. Auch die Mitarbeiteranzahl, bei der UNO arbeiten weniger Leute als bei McDonald's oder bei Siemens. Wenn man das ins Verhältnis setzt zu den Aufgaben, die es da gibt, ja, dass da Kriege verhindert werden, dass Millionen Kinder geimpft werden, dass Millionen Menschen vor Hungersnöten geschützt werden, finde ich, ist das eine sehr lohnende Investition und sollte eigentlich von den Ländern auch ernster genommen werden.
Jetzt hat ja aber, also es sind viele Länder in der UNO organisiert und viele Länder haben trotzdem noch einen eigenen Entwicklungshaushalt und eigene Projekte da am Laufen. Macht es überhaupt Sinn, so zweigleisig zu fahren oder wäre es nicht sinnvoller, die UNO quasi als neutralen auch Global Player da herzunehmen und zu sagen, okay, ihr organisiert das, ihr regelt das, damit auch die Eigeninteressen der einzelnen Länder gerade im wirtschaftlichen Bereich ein bisschen hinten anstehen?
Das ist eine sehr gute Frage. Da kommt es eigentlich auf die Balance drauf an. Also ich finde schon, mehrgleisig macht Sinn. Das fängt auch im Kleinen schon an, dass sich kleine Vereine vor Ort beschäftigen. Das geht nämlich dann von Mensch zu Mensch. Dann macht es auch Sinn, wenn die Länder jeweilige verschiedene Institutionen sogar haben, die sich dann mit Partnerschaften mit anderen Ländern austauschen und sich und unterstützen. Das Wichtige ist, glaube ich, dass man das koordiniert und sozusagen Überlappungen vermeidet. Das Mandat hat auch die UNO, also auch dieses Entwicklungsprogramm der UNO hat eben diese Aufgabe, das zu koordinieren, Die Länder nehmen das unterschiedlich ernst, weil da gibt es dann wiederum die Interessenskonflikte, dass Länder ihre eigenen Leute, ihre eigene Organisation, ihre eigene Sichtbarkeit vorantreiben wollen.
Also es gibt Verbesserungspotenzial. Wer müsste denn da jetzt aktiv werden? Müsste die UNO sagen, hey, jetzt haltet ihr mal den Ball flach? Oder müsste das von den Ländern ausgehen?
Ich denke, dass es beide Seiten sind. Die UNO ist an sich nur so stark, wie die Länder die UNO unterstützen. Also man muss sich vorstellen, die Länder haben deutlich mehr Geld, die haben deutlich mehr Leute, haben top ausgebildete Leute. Die UNO ist dann so ein Konglomerat, was alle zusammenhalten soll. Das geht aber nur mit dem guten Willen der jeweiligen Länder. Insofern ist es, glaube ich, schon auf beiden Seiten geschuldet, aufeinander zuzugehen und eben zu sehen, dass man gemeinsame Ziele verfolgt und dass man die halt gemeinsam einfacher erreichen kann, als wenn da jeder seinen eigenen Weg geht.
Wir hörten soeben schon Jürgen Nagler, Partnerschaftsberater für das Entwicklungsprogramm der UNO in Afrika, tätig in Addis Abeba, der Hauptstadt von Äthiopien. Wir haben eben gehört, dass die Länder die Arbeit der Vereinten Nationen im Bereich Entwicklungszusammenarbeit zu wenig ernst nehmen und unterstützen. Wie immer geht es stattdessen um die wirtschaftlichen Eigeninteressen der einzelnen Länder, diese lieber auf eigene Faust verfolgen.
Kann ich ehrlich gesagt gar nicht viel dazu sagen, weil es nicht mein Fachbereich ist. Ich weiß, dass es in der Tat von den afrikanischen Staaten sehr kritisch gesehen wird. Ich sehe jetzt zum Beispiel in Äthiopien schon das Problem, dass Kaffee, der ja aus Äthiopien in bester Qualität kommt, als Rohstoff sehr einfach zu exportieren ist und scheinbar keine hohen Einfuhrzölle nach Europa oder Deutschland hat. Wenn es aber um weiterverarbeitete, veredelte Produkte geht, eben es dann zu diesen Einfuhrproblemen oder Erschwernissen kommt. Das widerspricht dem Ziel, dass man schaut, dass die Wertschöpfung in Afrika stattfindet und eben nicht nur Rohstoffe abgeschöpft werden. Gott sei Dank gibt es einige afrikanische Länder, die da ihr Schicksal mehr in die eigene Hand nehmen und schauen, dass sie die Wirtschaft vor Ort selber so ankurbeln, dass sie zunehmend auch von Entwicklungsgeldern unabhängiger werden.
Sind wirtschaftliche Motivationen beim Thema Entwicklungspolitik die richtigen Antriebsfedern? Vor allem, wenn es um privatwirtschaftliche Interessen geht. Bevor wir mit Henning Hinze von ATTAC ausführlich darüber sprechen, fragen wir noch mal kurz bei Dorothee Klüppel, Leiterin des Geschäftsbereichs Afrika und Nahe Osten bei Miserio, nach. Sie erklärt uns zunächst, was es zum Beispiel mit dem Compact with Africa auf sich hat.
Ja, der Compact with Africa, kurz gefasst, betont die Bedeutung privatwirtschaftlicher Investitionen für die Entwicklung Afrikas und will in der Tat durch eine Konzentration auf große Infrastrukturprojekte Entwicklung erzielen im Energiesektor. Schnellstraßen, Staudämme sollen gebaut werden und dadurch soll eine Beförderung des Wirtschaftswachstums stattfinden. Die Hoffnung ist, dass dadurch dann auch mehr Arbeitsplätze geschaffen werden und auf diesem Wege dann immer mehr Perspektiven für die Menschen vor Ort geschaffen werden. Es geht nicht um soziale Themen, es geht nicht um die Themen Menschenrechte, Arbeits-, Umweltstandards. Die sind nicht im Blick, die interessieren da nicht, sondern es geht wirklich schwerpunktmäßig um private Investitionen und konzentriert sich dann auf wirtschaftlich schon relativ entwickelte Länder, das heißt arme Länder, die Fortschritte vielleicht besonders nötig hätten, stehen dabei nicht im Fokus.
Wie sind denn private Investitionen überhaupt zu bewerten?
Es kann eine Chance sein, denke ich, wenn soziale Themen in den Blick genommen werden, wenn eben auf die eben genannten Themen Menschenrechte geachtet wird, wenn auf Arbeitsstandards, auf Umweltstandards geachtet wird und wenn von den Menschen her, von der Situation her gedacht wird. Es ist wichtig und das muss dabei beachtet werden. Nicht alle Investitionen, die von außen kommen, müssen notwendigerweise schädlich sein, aber es ist wichtig dabei in den Blick zu haben, dass eine wirtschaftliche Dynamik auch von innen her entsteht. Das heißt, wenn ich einen Ansatz wähle, dann muss geprüft werden, ob das Vorhaben auch wirklich in der Lage ist, Armut zu bekämpfen. oder womöglich diese Armut noch verstärkt. Ähnlich wie auch Miserio arbeitet. Es muss geklärt werden, wie Investitionen auch das lokale Unternehmertum stützen können. Dass man nicht Arbeitsplätze schafft, beispielsweise durch große Infrastrukturprojekte, wenn eine große Schnellstraße von Nord nach Süd in einem Land gebaut wird, dann sind natürlich für eine kurze Zeit sehr viele Menschen, die da einfache Arbeiten verrichten können und dadurch auch ein gewisses Einkommen erzielen. Aber mittelfristig ist das eher wie ein Strohfeuer. Es fällt danach wieder weg. Da entsteht keine Stärkung des lokalen Unternehmertums vor Ort.
Ein idealer Gesprächspartner, wenn es um wirtschaftliche Aspekte der Globalisierung und damit auch der Entwicklungspolitik in Afrika geht, ist Henning Hinze. Er engagiert sich bei ATTAC. Das Netzwerk kritisiert die sogenannten EPAs, die Economic Partnership Agreements, scharf. Warum?
Ja, das ist nicht nur ATTAC, was diese Verträge kritisiert. Die gibt es ja schon seit langer Zeit. Und seit vielen Jahren haben sich auch afrikanische Länder gewehrt, diese EPAs, Economic Partnership Agreements, zu unterschreiben. Der Grund ist einfach, diese Verträge nützen ganz überproportional den Europäern, europäischen Unternehmen. Und sie nützen Afrika nicht. Im Gegenteil, sie verarmen Afrika, sie behindern regionale Kooperation, also dass afrikanische Nachbarländer besser wirtschaftlich vernetzt werden können, mehr handeln können. Und diese EPAs verbieten diesen afrikanischen Entwicklungsländern Steuern zu erheben auf die Rohstoffe, die sie exportieren. Und oft ist es so, dass so ein Land nur einen Rohstoff hat, der in Europa gefragt ist. Zum Beispiel Namibia hat Uran. Die Vorräte sind begrenzt. Eigentlich funktioniert das ja auch bei uns so. Wenn es eine große Nachfrage gibt, dann können die Preise ansteigen. Den Afrikanern verwehrt man das. Also ein ganz wichtiger Kritikpunkt gegen die EPAs, gegen diese Partnerschaftsabkommen, ist der, dass sie die Länder hindern, eigene Industrien aufzubauen. Ich kann das am Beispiel Namibia noch ein bisschen verdeutlichen. Es ergab sich, dass ich zufällig da war, als in Namibia, nachdem sich das Land, die Regierung, 7 Jahre gewehrt hatte, diese Partnerschaftsabkommen zu unterschreiben. Und der frühere Handelsminister, der damalige Handelsminister, erklärt hatte, das sei gegen die Interessen Namibias gerichtet und man könne das nicht unterschreiben. Irgendwann haben sie es dann doch unterschrieben. Und zu der Zeit war ich gerade da und konnte ein Interview mit dem dann amtierenden Handelsminister machen. Und habe ihn natürlich gefragt, wie hat man Druck auf die namibische Regierung ausgeübt? Da sagt der Minister, indem sie gesagt haben, sie würden dann den Vorteil, den wir unter dem Cotonou-Abkommen, das ein früheres Handelsabkommen hatten, etwa die Importquoten für Rindfleisch und Tafeltrauben sofort wegnehmen und wir müssten dann volle Zölle zahlen. Das würde heißen, dass unser Landwirtschaftssektor, der sehr abhängig von der Rinder- und Traubenproduktion ist, damit vernichtet würde. Das waren die Worte des Ministers. Man muss sich das so vorstellen, also wenn die kein Rindfleisch mehr in die EU exportieren können, dann geraten die Rinderfarmer, das sind kommerzielle Farmer, in Schwierigkeiten und müssen Landarbeiter entlassen. Wenn sie nicht verkaufen können, müssen Landarbeiter entlassen werden. Was das für so ein relativ armes Land bedeutet, kann man sich hier schwer vorstellen.
Aber warum spricht man dann hier von Partnerschaft und nicht von Erpressung?
Genau, der Schwindel fängt eigentlich mit dem Wort an. Das ist keine Partnerschaft, wenn der eine nur an den eigenen Nutzen denkt oder hauptsächlich an den eigenen Nutzen und den anderen über den Tisch zieht. Es sind natürlich immer ein paar Bröckchen auch dabei, was dann gegeben wird, aber das Ganze ist zu Ungunsten dieser afrikanischen Länder, das trifft für andere Länder des globalen Südens auch zu. Ein Kronzeuge für meine These ist ein CDU-Politiker, der ist Afrika-Beauftragter von Angela Merkel. Er heißt Günther Noke Und der selber hat das ausgesprochen. Alles, was auf dem afrikanischen Kontinent produziert werden kann, sollte dort produziert werden. Europas Interesse könne angesichts von Hunderttausenden afrikanischer Migranten nicht in der Lieferung von Waren nach Afrika bestehen, sondern an der Produktion in Afrika, damit dort so viele Menschen wie möglich eine Arbeit und Perspektive finden. Ende des Zitats. So etwas ist natürlich nur gegen den erbitterten Widerstand europäischer Lobbyverbände durchzusetzen und auch gegen die europäischen Regierungen, weil die sich ja an den Handelsinteressen der Unternehmen orientieren.
Kann denn Afrika überhaupt geholfen werden durch private Investitionen, wie zum Beispiel auch der Compact with Africa ja befürwortet bzw. begünstigen soll?
Da habe ich ganz große Zweifel. Welcher deutsche Unternehmer investiert denn in Afrika? Der tut es doch, damit sein Unternehmen floriert. Und wenn als Abfallprodukt afrikanische Arbeiter Löhne bekommen, die unter diesen hier, das akzeptiert er dann. Aber es ginge doch im Wesentlichen darum, dass eigene afrikanische Industrien aufgebaut werden. Ja? Und das wird genau verhindert damit. Und auch dieser neue Marshallplan betont ja private Investitionen. Ja, das sei angeblich eine der ganz wesentlichen Säulen einer neuen Politik. Damit ändert sich grundsätzlich nichts. Und auf Dauer, befürchte ich, werden sich dann immer nur die Großen behaupten. Und das sind dann europäische Großunternehmen.
Die Entwicklungspolitik in Afrika ist Thema in dieser Stunde. Fassen wir das bisher Gehörte kurz zusammen. Wirtschafts- und außenpolitische Interessen standen bei EU und Deutschland schon immer im Fokus. Zwar kamen auch karitative, humanitäre Aspekte dazu, diese wurden aber immer wieder unterschiedlich stark gewichtet. Aktuell ist es der politische Wille, dass privatwirtschaftliche Investoren Afrika zu ökonomischem Aufschwung verhelfen. Doch kann das funktionieren? Henning Hinze von ATTAC sieht da schwarz.
Ja, die Verelendung nimmt zu und es wird mehr Flüchtlinge hier geben. Die meisten Menschen hier können sich schwer vorstellen, unter wie schwierigen Bedingungen der Großteil der Bevölkerung in diesen Ländern lebt. Ich selbst habe das ja mal ein paar Jahre hautnah mitbekommen, als ich in einem namibischen Betrieb, also dem Nationalen Radio von Namibia, gearbeitet habe für eine deutsche Entwicklungsorganisation und Tag für Tag mit diesen Kollegen, junge Kollegen zusammengesessen habe. Das werde ich nie vergessen, dass ich eines Tages, es war so der 28. des Monats, ein junger Redakteur, der war vielleicht 27, sich vor mir in der Kantine anstellt, um Mittagessen zu holen. Und was bestellt er? Einen Apfel. Und da sage ich, na hör mal, davon kannst du doch nicht satt werden. Da sagt er, es ist 28. Mehr geht nicht. Damit will ich sagen, dass auch in Namibia sind die Rundfunkredakteure natürlich besser bezahlt als ein Hilfsarbeiter. Dieser eine in seiner Familie, der einen Job hat, muss so und so viele Familienmitglieder durchfüttern. Ja? Also von dem hängen mehrere ab. Und so ist es ganz klar, dass die dann teilen oder ganz wenig essen.
ATTAC und viele andere Organisationen sind der Meinung, dass man dafür sorgen müsste, weniger zu importieren und stattdessen die Industrie vor Ort in Afrika aufzubauen. Aber das ist natürlich nicht im Sinne der EU oder Deutschlands, weil dann die Unternehmen bei uns weniger verdienen.
In Namibia hat sich zum Beispiel eine Teigwarenfabrik aufgebaut. Ja? Dass die Spaghettis nicht aus Italien kommen müssen oder auch nicht aus dem Nachbarland Südafrika. Sowas ist vernünftig und das müsste unterstützt werden. Und es wird konterkariert dadurch, dass man Druck ausgeübt hat. Auf fast alle Produkte dürfen keine Zölle mehr erhoben werden. Ne? Und das führt dann auch zu diesen Extrembeispielen, wie wir das aus Ghana kennen, aber auch vielen anderen Ländern, dass Hühnerflügel exportiert werden aus Europa dorthin und die einheimische Hühnerzuchtproduktion, oft sind das Frauen, die haben 20 Hühner und ernähren davon eine ganze Familie. Das ist zusammengebrochen in Ghana. Ja, das gibt es nicht mehr. In Kamerun ganz ähnlich.
Also mehr vor Ort aufbauen und weniger Druck und Handel von uns aufzwingen quasi.
Und regionale Kooperation müsste gefördert werden. Ja? Europa hat diese EPAs in verschiedene Regionen Afrikas aufgeteilt, sodass das zum Beispiel schon schwieriger ist, Westafrika und Ostafrika miteinander zu verbinden, weil die zum Teil unterschiedliche Regeln haben. Das müsste aber ausgebaut werden in Afrika und diese regionale Entwicklung wird auch behindert. Ich zitiere einfach afrikanische Politiker.
Aber findest du es generell richtig, dass wir uns da überhaupt einmischen oder sollte Afrika sich selber helfen und selber aufbauen, statt quasi von uns gesagt zu bekommen, wie es läuft und wie man es am besten macht und was wir zu tun haben?
Ja, generell halte ich das für richtig. Und Afrika hat fähige Leute, die sie auch könnten. Ja? Da kommen wir an einen anderen ganz wunden Punkt, dass die EU hauptsächlich danach guckt, welche afrikanischen Staatschefs dem folgen, was Europa möchte. Und das können korrupte Leute sein. Also der Staatspräsident von Kamerun, schon seit Jahrzehnten sind das korrupte Leute. Das weiß man. Da wird aber die Zusammenarbeit nicht eingestellt deswegen, weil es sich wirtschaftlich halt auszahlt. Ja? Also es gibt viel Potenzial, kluge Köpfe in Afrika, zum Teil haben die, ja, ob sie in Südafrika studiert haben oder in Kenia, die Universitäten sind auch nicht schlecht. Ja? Viele haben auch in Europa studiert, gibt es ja auch, und gehen dann zurück. Weil eigentlich wollen die Leute ja in ihrem Land bleiben. Also man muss sie in den Stand versetzen, selbst die Geschicke zu bestimmen. Und das wird unter anderem auch erreicht oder kann erreicht werden, es passiert so wenig, dass man die Zivilgesellschaften in diesen Ländern unterstützt. Da gibt es großartige Leute, kleine Organisationen, die großartige Arbeit leisten. Ja? Das halte ich für viel sinnvoller als, und das passiert auch viel, dass man Regierungsprogramme unterstützt. Ja? Also eine Regierung muss eigentlich für das Bildungswesen selbst aufkommen. Ne? Und nicht dadurch, dass es Zuwendungen gibt. Das müssen sie so organisieren, dass sie es selbst machen können. Aber die Entwicklung der Zivilgesellschaft, dass es Menschenrechtsorganisationen gibt, ja, Organisationen, die sich um Frauenrechte kümmern, sowas ist wichtig. Und da ist auch viel Gutes geleistet worden von europäischen Organisationen, also von europäischen NGOs, Nichtregierungsorganisationen. Ja, auch teilweise durch die politischen Stiftungen machen zum Teil auch gute Programme.
Auch Dorothee Klüppel, Leiterin des Geschäftsbereichs Afrika und Nahe Osten bei Miserio, habe ich gefragt, könnte man Afrika nicht einfach sich selbst überlassen, statt sich ständig einzumischen?
Das ist eine auch im afrikanischen Kontext sehr heiß debattierte Frage. Ich glaube, wir können es moralisch nicht verantworten, ein solches Feldexperiment durchzuführen, dass man sagt, man legt den Schalter um, es gibt keine Entwicklungszusammenarbeit mehr, keine Handelsbeziehungen. Das ist in einer globalisierten Welt von heute überhaupt nicht mehr möglich. Es gibt vielfältige Bezüge, die auch genutzt werden müssen. Ich halte es deswegen für den richtigen Ansatz, auch durch Entwicklungszusammenarbeit die Menschen vor Ort zu stärken, nicht von außen Experten einfliegen zu lassen, die für die Afrikaner, sage ich jetzt mal, die Probleme lösen, sondern wirklich die afrikanischen Kräfte zu unterstützen und zu stärken, dass das selber in die Hand genommen werden kann. Von heute auf morgen zu sagen, wir fahren alle Entwicklungshilfe zurück, halte ich für einen Schritt, der insofern nicht vertretbar ist, als da zumindest kurzfristig, über das Langfristige mag man trefflich streiten, aber zumindest kurzfristig würden sehr viele der wirklich bedürftigen Menschen extrem leiden. Durch die Projekte der Entwicklungszusammenarbeit, die beispielsweise Miserio, aber auch viele andere Akteure unterstützen, haben gerade die armen Menschen Zugang zu Gesundheitsdiensten, Zugang zu einkommensschaffenden Maßnahmen, Zugang zu Bildung. Wenn das von heute auf morgen wegfiel, würden viele Menschen erstmal in ein riesiges Loch fallen und viele würden es tatsächlich mit dem Leben bezahlen.
Und was meint der UN-Mitarbeiter Jürgen Nagler, der in Äthiopien Partnerschaftsberater für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen ist?
Da hat sich ein gewisses Muster entwickelt in der Entwicklungshilfe zunächst und Entwicklungszusammenarbeit über die letzten 50, 60 Jahre zwischen Geber und Nehmer. Und ich finde, man müsste das ein bisschen neu beleuchten und vielleicht auf eine andere Basis auch stellen, dass es wirklich eine Partnerschaft mehr auf Augenhöhe ist. Also ich halte das für, diese alten Muster halte ich für ungesund in beide Richtungen. Ich sehe da auch einen gewissen Handlungsbedarf oder auch Druck auf beiden Seiten. Die nördlichen Geber, zu denen wir gehören, die werden ein bisschen leid, immer Geld zu geben und nicht zu sehen, dass da selber was ins Laufen kommt. Und ebenso ist es bei den Empfängerländern so, dass die ja gar nicht länger Empfänger sein wollen. Die wollen nicht länger nur die Hand aufhalten, sondern die wollen wirklich selber was Eigenes bewegen. Die wollen auf ihr Land stolz sein. Die wollen ihren rechten Platz als sehr großer Kontinent in der Welt auch einnehmen. Aber das, glaube ich, wird schon nötig machen, dass wir uns die Entwicklungszusammenarbeit philosophisch auch ein bisschen anders anschauen und sozusagen auch eine Ebene tiefer gehen hinter die klassischen Modelle. Die SDGs, die nachhaltigen Entwicklungsziele, sind, glaube ich, ein ganz toller Kompass.
Aber gerade im Hinblick auf diese SDGs, da geht es ja auch darum, nachhaltig zu arbeiten, also jetzt zum Beispiel keine Urwälder zu roden, um da dann Palmölplantagen draufzusetzen und so. Mhm. Wie kann ich denn als nordisches Geberland quasi, die jahrelang auf die Kosten der afrikanischen Leute gelebt habe und CO2 in die Luft gepustet habe und das Palmöl gerne genommen habe, nach wie vor, wie kann ich denn jetzt so einem Bauern da unten erklären, hey, du darfst jetzt nicht da roden und Geld verdienen, du musst es jetzt nachhaltig machen.
Ja, ich sehe uns viel mehr in der Verantwortung. Wir als Konsument bestimmen ja, was der Bauer letztendlich anbaut. Wenn wir das Billigste kaufen, ohne zu sehen, wo denn diese Produkte herkommen, sind letztendlich wir mit Schuld. Ehrlich gesagt, wir im Norden, wir essen zu viel, wir verbrauchen zu viel. Also ich sehe zunächst mal jede einzelne Person, hat da die Möglichkeit, sein Bewusstsein zu erweitern, sich zu informieren. Und dann natürlich die Länder vor Ort haben wiederum die eigene Verantwortung zu sehen, dass ihre nationalen Entwicklungsziele halt nicht den kurzfristigen Gewinn der langfristigen Nachhaltigkeit vorziehen.
Aber ist nicht eigentlich, um hier tatsächlich was zu bewegen, vielmehr die Politik gefragt,
natürlich,
die ja auch diese Handelsabkommen abschließt?
Ja, natürlich. Natürlich kommt die Politik nicht umher, sich ihrer Verantwortung anzunehmen. Letztendlich bestimmen wir natürlich als Wähler und als Bürger auch, wie die Politik ausgestaltet werden soll. Also insofern glaube ich, als mündige Bürger, aber als mündige Politiker geht es darum, halt nicht nur jetzt an sich und an heute zu denken, sondern halt über den Tellerrand hinauszuschauen. Aber ganz klar, die Politik hat natürlich da die besondere Verantwortung, weil die auch Zugriff auf wissenschaftliche Erkenntnisse, auf die größeren Zusammenhänge hat.
Auch Henning Hinze von ATTAC fordert den Einzelnen auf, zu handeln und bezieht sich dabei auf Stefan Lessenich, den Münchner Soziologen, der im vergangenen Jahr das Buch Neben uns die Sintflut herausgebracht hat.
Lessenich sagt, das ist eine seiner Kernthesen, wir leben nicht über unsere Verhältnisse, sondern über die Verhältnisse der anderen. Und das belegt er in diesem Buch. Ich finde in einer so eindringlichen Weise, dass man sich schwer entziehen kann, weil das alles faktisch ist. Und er kommt dann auch an einen sehr empfindlichen Punkt. Er fragt sich, wie kann das geändert werden, und sagt, die Verantwortung haben nicht nur die da oben, die regieren, sondern wir haben uns ein Konsumverhalten angewöhnt, dass wir auf viele Dinge nicht verzichten wollen. Ja, so ist es ja. Wir können Wein aus Chile billig kaufen oder aus Australien. Was das für Umweltfolgen hat, das ist alles in dem Preis nicht drin. Wenn das eingepreist würde, würde keiner hier solchen Wein kaufen. Ja? Und dann sagt er also, dieses ist so internalisiert, dieses Verhalten, dass wir einen Lebensstandard haben, wie es ihn in Deutschland noch nie gegeben hat. Und er spitzt das zu an einer Stelle und sagt, ja, da gibt es Leute, die versuchen, sich umweltbewusst zu verhalten und kaufen überwiegend in Bioläden ein. Das ist ja erstmal was Gutes. Und er sagt, die gleichen Leute leisten sich zweimal im Jahr einen Interkontinentalflug. Und damit ist der ökologische Fußabdruck bei weitem überzogen.
Es braucht einen grundsätzlichen Kurswechsel. Von uns Konsumenten, von der Politik und der Wirtschaft. Aber bitte nicht im Radioprogramm. Bleiben Sie Lora München treu und vor allem bleiben Sie dran. Am Mikrofon verabschiedet sich Lena Kronauer, die auch für die eben gehörte Sendung verantwortlich war.
Die soeben gehörte Sendung wird unterstützt vom Katholischen Fonds für weltkirchliche und entwicklungsbezogene Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit und durch Mission Eine Welt aus Mitteln der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern.